Ich bin ganz herzlich willkommen geheißen worden von euch. Das ermutigt mich, heute eine Botschaft zu halten an euch, wo ich auch vielleicht herausfordern wird, aber wo ich auch vor allem ermutigen wird, mit Jesus weiterzugehen. Ich bin hierher gefahren, haben wir noch ein bisschen betet und dann ist auf einmal etwas ein komisches Geräusch in meinem Motor gewesen und die Batterielampe ist aufgeleuchtet. Ich vermute, dass das, oder das ist ziemlich sicher, wir haben noch keine Zeit hier zu schauen, dass der Keilriemen gerissen ist. Warum erzähle ich das euch? Es ist ein Opfer. Fürs Opfer, also nee. Also bin ich der. Haben wir ausgemacht, dass ich das Opfer mitkriege. Joke. Weil das in letzter Zeit dreimal bei mir passiert ist und jedes Mal in einer entscheidenden Situation in meinem Leben, wo ich mit Jesus was festgemacht habe, im Auto, habe gebetet, festgemacht und dann ist der Keilriemen gerissen. Etwas, was für mich ganz lebenswichtig war, diese Entscheidungen, der Herausforderung, wo wir als Ehepaar auch drinnen stehen, mit der Gemeinde im Alles, und dem Moment reißt der Keilriemen. Und ich fahre hierher, und es hat mich motiviert, euch eine Botschaft zu bringen. Es hat mich nicht runtergedrückt, sondern ich empfinde es so, dass Gott euch ermutigen, herausfordern möchte, dass heute Morgen auch etwas ist, wo man etwas mit Gott, mit deinem Gott, mit deinem Jesus festmachen muss. Und das glaube ich, als ganze Gemeinde. Ich habe heute, bin ja dreimal, das dritte Mal jetzt bei euch, gell? Und jedes Mal habe ich über Evangelisation geredet. Nicht jedes Mal ist der Keilriemen gerissen. Ja, das muss ich mir doch noch. Nee, aber ich möchte heute auch über diesen Punkt reden, wie erreichen wir Menschen? Was muss in uns passieren, dass wir unsere Welt erreichen? Und sind wir ehrlich, ihr seid eine Gruppe von Menschen, aber eine Gemeindegründung oder Gemeindeaufbau in der Größe, wo ihr seid, die braucht neues Blut, die braucht neuen Menschen, die braucht Menschen, die Jesus nicht kennen und die in dieser Gemeinde verändert werden. Darum machen wir das eigentlich. Und ich habe selber vor 8 Jahren angefangen, in Althengstedt Gemeinde zu gründen mit dem Hauskreis. Und wir haben das erlebt, dass am Anfang sehr viele zum Glauben gekommen sind und es ist alles gelaufen, Alpha-Kurs und so. Und dann ist ein riesiger Bruch hineingekommen. Auch wir haben diskutiert, gestritten, wie wir denn Gemeinde leben wollen. Und wir haben uns über Jahre auch um uns selber gedreht. Und dann in einer stillen Zeit habe ich dann mich mal gefragt, oder der Herr hat mich gefragt, Hermann, wenn sind die letzten Menschen in eurer Gemeinde bei dir zum Glauben gekommen? Und es war dann sehr lange her, dass wirklich Menschen durchgebrochen sind bei uns, auch durch Alpha-Kurse. Und es hat mich sehr bewegt. Und in dieser Zeit haben wir dann gesagt, nee, Jesus, wir möchten uns wieder konzentrieren auf das, was unser Auftrag ist, Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen, Menschen diese Botschaft weiterzugeben. Und ich möchte euch ermutigen, der Herr hat dieses Gebet erhört, er hat es wahrgenommen, es sind Menschen dann in letzter Zeit zum Glauben gekommen, zu Jesus gefunden, haben ihr Leben verändert. Vielleicht erzähle ich nachher noch was dazu. Und ich glaube, das motiviert Menschen in der Gemeinde. Wir können stundenlang über irgendwelche Ausrichtungen diskutieren und jeder hat seine Bedürfnisse in der Gemeinde, aber es geht nicht um unsere Bedürfnisse zu stillen, sondern es geht um Jesus, dass sein Name groß gemacht wird. Und wenn wir dort hineinkommen, dann wird der Herr uns segnen. Ich habe 4 Punkte herausgenommen. Ich werde viele biblische Geschichten erzählen, weil ich glaube, dass das Wort Gottes, so wie Jesus gelebt hat und aufgeschrieben wurde, dass das Kraft hat, unser Leben zu verändern. Ganz am Anfang heißt es, Gott schuf die Welt, als er sprach. Und ich sage immer, wie viel mehr kann er durch dieses Wort Gottes, durch die Bibel, unser Leben verändern. Wenn Gott nur gesprochen hat, ein Wort, und es wurde, Und wie viel mehr, wenn dieses Wort Gottes in unsere Herzen fällt und Glauben empfängt, wie viel mehr kann unser Leben verändert werden? Und es geht darum, dass dieses Wort Gottes in unsere Herzen fällt und Glauben in uns hervorbringt. Ich habe 4 Punkte für euch vorbereitet, die es zu überwinden geht. Und ihr habt vorher gesagt, dass der letztes Mal so ein besonderer Gottesdienst gehabt hat. Und ich habe da große Ermutigung gesehen, dass Menschen, die kommen und sagen, die kommen voll unsicher, die haben Angst, dass sie irgendwo in eine Sekte geraten. All das haben wir zu kämpfen, haben wir auch in Althengstedt zu kämpfen. Aber sie sind dann positiv überrascht, was wir zu bieten haben. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht verstecken. Wir dürfen nicht sagen, wir haben dieser Welt nichts zu verkündigen. Das ist die Schliche des Feindes, dass wir sagen, wir sind zu klein und wir können gar nicht irgendwie öffentlich einladen. Sondern Jesus möchte, dass wir das auch wahrnehmen, welches Potenzial er in uns hineingelegt hat, dieses Potenzial dieses Reiches Gottes. Und wenn wir anfangen, das froh und fröhlich zu verkündigen, werden wir auch Früchte sehen. Der erste Punkt, wo wir überwinden müssen als Gemeinde, und wenn ihr als Gemeinde aufstehen wollt, Menschen erreichen wird, dann müsst ihr euch in euch diese Haltung der Intoleranz überwinden. Wir haben oft eine Intoleranz in unserer Welt, dass Leute sagen, ihr seid eine Sekte, ihr seid komisch, was weiß ich, toleriert das gar nicht, was wir von Jesus her leben und was wir vom Wort Gottes erkannt haben. Aber es gibt auch eine Haltung der Intoleranz in der Gemeinde. Dass wir gar nicht mehr zu diesen Menschen hingehen und ihnen diese Botschaft bringen. Jesus war ganz anders. In Lukas 19, 1 bis 10 lesen wir diese Geschichte. Ich lese das nicht vor, ich erzähle nur, wo Zachäus auf den Baum steigt. Er möchte irgendwo was erleben. Er war hungrig. Und Jesus sieht ihn und er kommt in seine Welt. Und ich glaube, das müssen wir überwinden. Diese Intoleranz, die wir manchmal haben, dass wir uns nur innerhalb der Gemeinde bewegen und diese Sünder oder die Menschen, die anders sind wie wir, dort gehen wir gar nicht hin. Und sind wir doch ehrlich, wir sind lieber mit Christen zusammen, die das gleiche glauben, die das gleiche denken, die gleichen sauberen Witze machen, die nicht so komisch sind und ganz andere Prioritäten haben. Und wir müssen diese Haltung in uns überwinden. Jesus hat es getan. Man liest hier, das war dieser stadtbekannte Sünder. Der war bekannt bei allen. Und was machen die religiösen Führer? Die haben sich aufgeregt. Wie kann Jesus dorthin gehen und bei dem einkehren? Und Jesus war das egal, welche Geschichte dieser Mann mitbringt. Und diese Geschichte wird Jesus als Freund der Sünder bezeichnet. Was für herrliche Botschaft dieses Reiches Gottes. Und er sagt nicht, Zachäus, du musst zuerst dein Leben verändern, dann komme ich in dein Haus hinein. Oft sagen wir als Gemeinde nicht bewusst, aber unbewusst sagen, du musst dich zuerst verändern und dann kannst du zu uns gehören. Du musst das und das lassen und dann bist du Christ, kannst du zu uns gehören. Und als Gemeinde müssen wir diese Atmosphäre schaffen. Jeder kann in allen Veranstaltungen zu uns gehören, kann dabei sein, egal wie er sich benimmt oder wie er lebt. Ich glaube, dass Menschen das spüren und sie sehr sensibel sind, wie wir über manche denken, in unserem Nachbarn, in unserem Umfeld oder wenn Menschen hier in diese Gemeinde kommen, wo wir denken, wo kommt denn der her? Und oft wollen wir gleich unsere Botschaft bringen und sagen, da und da tickst du nicht richtig. Einer hat neulich unser Alpha-Kurs besucht, völlig esoterisch eigentlich angehaucht, überall offen für alles solche Menschen. Und da ist die große Gefahr, dass man dann gleich sagt, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und ihm gar keinen Raum lasset, bei uns da zu sein, ihm wohlzufühlen. Und er hat dann gesagt, er fühlt sich bei uns so wohl, so angenommen, so da. Natürlich haben wir durch diesen ganzen Prozess ihm auch erklären müssen, du kannst nicht bei jeder Kraft anzapfen und es ist dann eine richtige Kraft. Und ich war erstaunt, wie man einfach diesem jungen Mann, so jung ist er auch nicht mehr, aber wie dieser Mann einfach dort Schritt für Schritt etwas von Jesus angenommen hat. Wisst ihr, dieser Mann war auf der Suche. Und dann hat er auch seine Geschichte erzählt, dass er vor 15 Jahren irgendwann einmal in der BGG war und dort hat Gott durch diesen Prediger zu ihm gesprochen und er ging nicht nach vorne. Das ist ihm alles wiedergekommen, aber er hat sich dann auf die Reise gemacht im esoterischen Bereich. Und diese Menschen müssen wir willkommen heißen, zu sagen, was hast du erlebt im übernatürlichen Bereich? Das ist eine große Herausforderung. Und dann ihn auch dann zu lehren und Schritt für Schritt zu sagen. Wenn dieser Mensch zuerst erfahren hätte, dass er das Falsche glaubt, glaube ich, wäre er dann, hätte er blockiert und er gesagt, nee, da will ich nicht hin. Heute, Alpha-Kurs zu Ende, hat er bewusste Entscheidung für Jesus getroffen und er sagt, das ist dir der Weg. Man muss man dann manchmal noch nachkorrigieren, manche Dinge noch rausschmeißen, die er vorher eingeladen hat. Aber das gehört dazu. Und so war Jesus auch. Und ich glaube, wir müssen lernen, dort das zu überwinden, eine Gemeinschaft zu schaffen, die jederzeit Menschen einlädt und willkommen heißt. Viele Nicht-Christen, wenn sie mit Gemeinde in Berührung kommen, und dann haben sie Angst, dass sie von der Bibel und von Gott gar nichts wissen. Und deswegen gehen sie nicht hin oder wollen nicht zum Alpha-Kurs kommen oder sonst zum Gottesdienst, weil sie denken, das sind super fromme Christen und da passe ich nicht hin, da bin ich unwürdig. Wenn wir den Menschen erzählen, dass wir ein Stück weit ganz normal sind, dass wir auch von der Gnade abhängig sind, dass wir mit ihnen Gemeinschaft haben möchten, so wie Jesus mit diesen Menschen Gemeinschaft gehabt hat, dann werden sie uns zuhören. Die erste Frage, wo ich euch stellen möchte, können Menschen zu euch gehören, bevor sie glauben? In unserer Gesellschaft suchen Menschen, die möchten irgendwo dazugehören, möchten irgendwo Teil eines größeren Ganzes zu sein. Und was eine Gemeinde an Gemeinschaft anbietet, das suchen viele Menschen. Die Frage ist, können sie zuvor dazugehören, bevor sie das glauben, was wir glauben? Einer hat in unserer Gemeinde einen Dienst übernommen, der war gar nicht gläubig, natürlich nur, der hat nicht das Predige übernommen, sondern das, der Getränkedienst, und er hat gesagt, bei euch gefällt's mir, habt ihr nicht eine Aufgabe für mich? Und das ist für mich auch so etwas, was wir rüberbringen müssen und was Jesus auch rübergebracht hat. Wo er immer wieder mit Menschen in Beziehung kam, die ganz was anderes gelebt haben. Und bei Zachäus sehen wir in dieser Geschichte, als Jesus zu Hause bei ihm einkehrte, veränderte er sein Leben. Manchmal wollen wir Menschen verändern, bevor sie eine Berührung mit Jesus haben. Das ist das Wichtigste. Nicht wir können Menschen verändern bei der Evangelisation. Wir können sagen, da gibt's einen Jesus, der für dich gestorben ist. Und wenn du die hineinkommst, und wenn Jesus hineinkommt, dann verändert sich dein Leben. Ich habe festgestellt, dann müssen wir sie lehren, aber dann geschieht es automatisch und geschieht nicht aus dem Gesetz raus. Einer andere Alpha-Kurs, der sich bekehrt hat, da haben wir nie über das geredet, dass Alkohol irgendwo ein Problem ist. Er hat erzählt, dass er am Wochenende da immer einen abgetrunken hat, der ist geschäftlich voll unter Stress und hat dann erzählt, dass er das früher immer gemacht hat, sich zum Entspanner, sich zudröhnt hat. Und für mich war das so typisch für Jesus. Der hört was von dieser Botschaft, empfängt Jesus und weiß dann, dass er das nicht mehr tun darf. Das braucht er gar nicht mehr. Und das ist für mich das, was Jesus macht. Wenn Jesus hineinkommt, dann wird das Leben verändert. Und manchmal versuchen wir Leute irgendwie konform zu machen mit unserem Lebensstil, bevor Jesus wirklich hineinkommt. Und dann gehen die Menschen zurück und sagen, nee, ich will nicht unter einem Zwang leben. Und das hat Jesus uns vorgelebt. Und ich möchte euch ermutigen, auch nur im privaten Umfeld, wo sind Menschen, die so anders sind wie du? Hast du Beziehung? Gehst du hinein in ihre Welt und bringst diesen Menschen eine Botschaft? Meistens ziehen wir uns zurück und sagen, diese Welt ist so verkehrt, die muss selber zurechtkommen, es ist selber schuld, warum es bei denen nicht besser läuft. Und wir kommen gar nicht in Berührung mit diesen Menschen, erkennen gar nicht die Nöte, die Probleme, die diese Menschen in dieser Welt haben. Also die Haltung dieser Intoleranz, überwinde es. Ich weiß, wenn ich mit meinen Fußballfreunden abends ein Bier trinke, da kommen komische Witze. Na, schauen Sie sofort, wie ich reagiere. Und muss man mal was sagen, ganz klar und zurechtweisen und so. Es gehört dazu. Und trotzdem sie ernst zu nehmen. Und für mich ist eines wichtig, dass ich immer sage, ich wäre genauso wie Sie, wenn ich Jesus nicht kenne. Und das ist diese Haltung der Intoleranz in unserem Leben zu überwinden. Menschen dürfen zu uns gehören, bevor sie glauben. Ganz wichtig. Und ihr könnt feststellen, alle wachsenden Gemeinden haben diesen Code. Sie dürfen dazugehören und die glauben, dass sie irgendwann und irgendwie berührt werden durch diese Botschaft von Jesus. Also das hat Jesus uns vorgelebt und ich hoffe, ihr habt viele Freunde, die Jesus nicht kennen. Und wenn ihr das nicht habt, dann trefft heute Morgen Entscheidung, bewusst Beziehungen in dieser Welt zu leben. Nicht einfach zu leben, mit Fun zu haben, sondern bewusst von Jesus zeigen zu lassen, wem sollst du dienen, wem, in welches Haus sollst du kommen, um diese Botschaft vom Königreich Gottes zu bringen. Und dessen einer ganz offener, lockeren Art, verkrampft euch nicht dabei, dass wir irgendwie uns entschuldigen müssen, dass wir Jesus nachfolgen. Nee, wir haben die beste Botschaft der Welt. Und wenn wir Offenbarung lesen, dann wissen wir, alles, was unser Leben ausmacht, wird einmal auf Sieg programmiert sein. Gott wird einmal sichtbar werden, mit Jesus zusammenkommen und unser Leben wird ein siegreiches Leben sein. Dort wird es offenbar. Wichtig ist, dass wir das heute schon haben und mit diesem Bewusstsein in diese Welt gehen, zu diesen Menschen gehen, dass sie wissen, dass wir was zu sagen haben und was zu geben haben, was ihr Leben verändert. Auch das war Jesus. Er hatte diesen Zachäus beeinflusst, kam in seine Welt und er hatte ihn beeinflusst, berührt. Er kam nicht nur zum Essen, sondern er kam mit dem Auftrag, ihn zu verändern, ihn zu beeinflussen. Auch das ist unsere Botschaft. Überwinde deine Haltung der Intoleranz, geh hinein und verändere deinen Nachbar. Bring ihm diese gute Botschaft. Der zweite Punkt, was man in der Gemeinde überwinden müssen, ist diese satte Zufriedenheit. Und ich möchte euch ermutigen, wenn eine Gemeinde klein ist, dann ist meistens keine Zufriedenheit da. Dann eckt's da an, da fällt noch was. Und so, ich stell fest, ab 100 Menschen, so da läuft der Gemeindebetrieb so ziemlich rund. Oft. Und dann ist ja auch große Gefahr, dass die Menschen einfach zufrieden sind. Das reicht ja aus. Eine kleine Gemeinde hat den Nachteil, dass oft eine Unzufriedenheit da ist. Dass es klemmt an verschiedenen Ecken. Und ich möchte euch ermutigen, nicht bei dieser Unzufriedenheit stehen zu bleiben, sondern daraus eine heilige Unzufriedenheit hervorbrechen zu lassen. Wenn wir die Geschichte von Mose anschauen, er war zuerst satt, er war beim Pharao, hatte alles. Und dann bewegte ihm eines, er sah sein Volk, wo der Ägypter, dieser Aufseher, jemand schlug. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, in 2. Mose ist es dann beschrieben. Und was macht er? In ihm brach ein Feuersturm der Frustration los. Hat mit eigener Kraft dort Veränderung wollen, hat gewollt, dass das, was in ihm eine Unzufriedenheit war, dass er die Lösung bringt für sein Volk. Er wollte das Volk befreien, alles gute Absichten. Und so geht es uns ja auch manchmal in einer Gemeinde. Wir wollen etwas verändern. Und manchmal haben wir einen Frust da drinne. Ist diese Unzufriedenheit nicht mehr heilig? Und dann ist manchmal die Gefahr, dass wir Dinge tun, die nicht im Wille Gottes sind, die aus dem Fleisch rauskommen, in selbstherrlicher Haltung. Darum ist es wichtig, dass wir mit Frust richtig umgehen. Und ihr kennt diese Geschichte, Mose hat diesen Ägypter erschlagen, hat dann den Vorteil, da das 40 Jahre in der Wüste zu erleben. Wer hat Bock, 40 Jahre in der Wüste zu leben, Schafe zu hüten? Aber Gott ist bei ihm dran. Und in dieser Zeit hat er diese Unzufriedenheit in eine heilige Unzufriedenheit verwandelt. Und es geschah eigentlich, für mich geschah es im 2. Mose 3 folgende, als er an diesem brennenden Dornbusch war. Als Gott zu ihm gesprochen hat, Gott macht ihn aufmerksam auf seine Herzenshaltung letztendlich. Ich glaube, wenn der Dornbusch nicht gewesen wäre an Gott vorbeigelaufen, gab es ein Ereignis, wo Gott zu ihm redet. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann merken wir, dass diese Unzufriedenheit, die Mose hatte, genauso in Gottes Herz war. Er war nicht zufrieden mit der Situation. Aber in dem Moment, wo Gott sich ihm offenbart, verschmilzt dieses Herz Gottes mit dem Herz von Mose. Und es wurde eine heilige Unzufriedenheit. In dem Moment empfängt er auch wieder Mut und Kraft, dieses Volk herauszurufen. Er hat zwar dann später noch ein paar Mal diskutiert und immer noch Zweifel gehabt, einfach typisch menschlich. Aber in diesem Erlebnis verbindet sich Gott mit Mose. Gottes Auftrag verbindet sich mit Moses Herz. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in deinem Leben unzufrieden bist, vielleicht mit deiner Gemeinde oder mit irgendeiner Situation, dann hör hin, dann komm zu Jesus, frag den Vater im Himmel. Vielleicht steckt dort der Auftrag deines Lebens dahinter. Ich sehe viele Christen, die frustriert sind in der Welt oder irgendwo mit Gemeinde frustriert sind. Und ich glaube, sie müssen dorthin kommen, dass sich Gottes Herz mit ihrem Herzen verbindet. Und für mich ist manchmal Frust etwas, was Gott benutzen möchte, um uns diesen Auftrag zu geben. Und die gleiche Not, die Mose vorher empfunden hat, hat Gott schon lange auf seinem Herzen. Und dann beginnt erst dieser Auftrag. Manchmal haben wir auch bei der Evangelisation oder Menschen zu erreichen, haben wir aus eigener Kraft Dinge versucht, die nicht hingehaut haben. Oder sind nicht vorwärts gegangen. Vielleicht habt ihr als Gemeinde Dinge versucht oder im Persönlichen und es kam nicht zu dieser Frucht oder zu dieser Veränderung, wozu ihr euch ausgegangen seid, wo wir am Anfang eine Entscheidung getroffen haben. Dann kommt Frust hinein. Es ist wichtig, dass wir das, unser Herz vor Gott bringen. Er möchte uns vor diesen Dornbusch bringen, dass wir aufmerksam werden für sein Reden. Ich habe ja vorletztes Mal erzählt, dass ich am Anfang sehr Schwierigkeiten gehabt habe, von Jesus zu erzählen. Und dann war ich auf der Freizeit, bin da durchgebrochen und dann habe ich angefangen, den Menschen von dem zu erzählen, was mein Leben ausmacht, von Jesus zu erzählen, wie ich verändert worden bin. Und da habe ich mindestens jeden Anhalter mitgenommen. Ich habe mindestens 100 Menschen von Jesus erzählt, ob die das hören wollten oder nicht. Ich habe sie mitgenommen, habe von Jesus erzählt, was mein Leben verändert hat. Und dann kam ich eines Abends so in einem Frust hinein, weil ich gesagt habe, Jesus, es hat sich niemand bekehrt. Ich habe so viele erzählt und ich wollte eigentlich gar nicht mehr weiter erzählen, weil ich dachte, es funktioniert bei mir nicht, ich kann das nicht richtig erklären oder was weiß ich. Und dann bin ich die halbe Nacht, zuerst mit dem Jugendkreis haben wir das diskutiert, und dann die halbe Nacht bin ich wach gelegen und habe gesagt, Herr, wie brechen Menschen wirklich durch? Ich möchte nicht nur erzählen, sondern ich möchte sehen, wie Menschen durch dieses Wort, durch dieses Zeugnis durchbrechen. Es war für mich auch etwas, wo Jesus mich ernst nimmt und meinen Frust nimmt. Dann bin ich am nächsten Tag wieder im Zivildienst nach Hinterfrankfurt gefahren, 450 Kilometer von Bayern nach Hessen, ICE, und dann wollte ich da vorbeilaufen und da habe ich oft viel auch von Jesus erzählt. Und dann bin ich im Waggon vorbeigegangen, da war dann jemand so, der war so im Militärlook, so ein wenig komisch hat er ausgeschaut, bin da vorbeigegangen und habe gedacht, da gehe ich nicht rein. Irgendwie kam der mir so komisch vor. Und indem ich da so dachte, ging ich zwei Schritte weiter. Und irgendwie kam dann die Stimme vom Herrn, warum gehst du da nicht rein? Du möchtest Drogenabhängige helfen, du bist da im Zivildienst und bist mit Drogenabhängigen zusammen, redest von Jesus. Und diesen Mann möchtest du nicht erreichen. Und dann habe ich gesagt, okay, drehe ich um, gehe ich rein. Aber mit dem Reden wollte ich überhaupt nicht, weil ich ja die ganze Nacht nicht geschlafen habe oder fast nicht geschlafen habe. Und dann habe ich einfach gedacht, ich verstecke mich hinter meinem christlichen Buch. Dann muss ich nicht reden. Und das Buch hieß, Wie werde ich frei? Gelesen, habe ich schon gemerkt, der schaut immer auf dieses Buch. Ja, interessiert der sich vielleicht für den christlichen Glauben? Und nein, ich möchte gar nicht reden. Ich möchte gar nicht bereit sein. Ich habe keine Lust. Und dann fragt er mich auf einmal, wissen Sie, wie man frei wird? Dann habe ich gesagt, ich weiß schon. Dann fragt er mich, wissen Sie wirklich, wie man frei wird? Dann hätte ich ja 10-mal Gelegenheit können, Antwort zu geben. Dann sage ich, ich weiß schon, wie man frei wird. Und beim dritten Mal habe ich es dann nicht ausgehandelt. Dann habe ich gefragt, wissen Sie, wie man frei wird? Dann hat er mir geantwortet, ich weiß, wie man frei wird. Ich glaube, nur durch Jesus wird man frei. Und da habe ich im ersten Moment habe ich gleich gefragt, sind Sie Christ? Und dann sagt er, nee, ich bin 20 Jahre Jesus davongelaufen. Dann hat er diese Geschichte erzählt, dass sie seine Frau, dass er sich im Buddhismus auseinandergesetzt hat, obwohl er wusste, dass Jesus der richtige Weg war. Er hat überall gesucht und seine Frau hat sich scheiden lassen, hat zu ihm gesagt, du musst noch 20 Mal wiedergeboren werden, Reinkarnation, bis du ein guter Mensch wirst. Das war der Abschiedsworte seiner Frau, war völlig verzweifelt. Und dann habe ich gewusst, dieser Mensch ist reif, dieser Mensch ist so vorbereitet. Und dann habe ich ihm das Evangelium so gut ich konnte erklärt. Dann habe ich gesagt, möchtest du heute Jesus einladen? Sind wir auf die Knie gegangen, habe ich nachher nie mehr erlebt im Zug. Und in dem Moment kommt die Schaffnerin rein, denkt, meine Hacke. Es war für mich wie ein Film. Dann sind wir wieder aufgestanden, haben die Karte gezeigt und dann sind wir wieder hingekniet und haben wir Jesus eingeladen oder er hat Jesus eingeladen. Und dann sind wir aufgestanden und haben gesagt, oh, ich muss aussteigen, raus. Ich weiß nicht, bis heute nicht, ob das wirklich ein Mensch war oder Engel. Vielleicht hat Gott mich ja nur ermutigen wollen, keine Ahnung. Aber ich habe eines dort gelernt, wenn auf unserem Herz etwas brennt und wir das Jesus bringen, und es war dieser Wunsch, dass Menschen endlich durchbrechen, dann wird er auch antworten. Wenn unser Frust uns nicht mehr niederdrückt, sondern uns hin zu Gott, zu Jesus bringt, und wenn ihr als Gemeinde wachsen wollt, dann bekämpft euch nicht selber. Oder sagt, es liegt an dem, an dem, an dem. Ich habe das in unserer Gemeinde auch. Ich habe gesagt, nee, es liegt nicht an den und dem, sondern wir müssen das zu Jesus bringen und zeig uns, wie es weitergeht. Zeig uns, wie wir Menschen für dich gewinnen können. Der dritte Punkt hat was mit unserem Leben zu tun. Wie stark wird Jesus sichtbar in deinem Leben? Apostelgeschichte 11, 25, während die Jünger Jesu in Antiochien zum ersten Mal Christen genannt. Und es ist eigentlich entscheidend, was das eigentlich bedeutet. Im Endeffekt haben die Menschen gesehen, dass das lauter kleine Christusse sind. Ihr Leben entsprach dem Leben Jesu. Wir drehen das manchmal oft um. Wir sagen, ach, Christ bist du, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Dann bist du Christ, klar, auch richtig. Aber Christ in der biblisches Sinne oder wo sie zuerst mal Christen genannt wird, ist etwas hervorgebrochen, dieses Leben von Jesus. Lauter kleine Christusse. Wir verkündigen oft, und ich habe auch oft verkündet, diese Errettung. Aber die Bibel nennt, dass wir errettet sind, um zu dienen. Und oft merke ich das in Gemeinde oder in Menschen, dass sie zwar dieses Heil irgendwo ergriffen haben, dass sie sagen, Jesus ist für mich gestorben, aber es kommt nicht zu dieser Entscheidung, ich will so leben, wie Jesus gelebt hat. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen, aber Jesus wohnt in uns. Sein Geist wohnt in uns und ich bete jeden Morgen, auch wenn ich keine große stille Zeit manchmal gemacht habe, ich bete, Jesus, komm du hervor. Ich bringe mich nicht selber hervor und verändere mich nicht selber, weil der Hermann, der ist zu schlecht, der ist zu egoistisch, der ist zu komisch, sondern ich bete, dass die Menschen Jesus sehen in meinem Leben. Und da auch ganz offen und klar mit Menschen drüber zu reden, was mein Leben ausmacht. So wie Jesus hinzugehen, für Kranke zu beten, in die Bedürfnisse der Menschen zuzuhören und ihnen Hoffnung zu geben. Ich kenne so viele Menschen in meinem Arbeitsplatz, die jammern, jammern, jammern. Aber wenn wir Christen mitjammern, dass alles teurer wird, wo bleibt dann die Hoffnung des Himmels? Wo bleibt dann die Botschaft vom Reich Gottes? Ich jammere nicht mehr mit. Ich jammere auch nicht mehr mit, wenn Menschen in der Gemeinde jammern und sagen, sein Wort ist wahr und wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben etwas dieser Welt zu sagen. Jesus hat es durch Worte getan und durch Tat. Er blieb nicht bei Worten stehen, sondern er hat es vorgelebt. Und sind wir ehrlich, und das nicht auf eure Gemeinde bezogen, sondern deutschlandweit, muss man sagen, die Menschen sind von Jesus nicht abgelehnt. Klar, manche schon, aber das Leben von Jesus fasziniert viele, aber sie sind von Kirche enttäuscht und abgelehnt und haben gesagt, das bringt mir nichts. Darum müssen wir hingehen und können ihn Christus vorleben. Die Bibel sagt so oft, wir sind errettet, um zu dienen. Wir sind berufen, ein Botschafter an Christi Stadt zu sein. 2. Korinther 5, Vers 20. Und die folgende erklären davor, dass du als Christ eine neue Kreatur bist. Müsst ihr mal das verstehen. Und dann fängt Paulus erst an, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Also nicht dich selber zu verkündigen oder dass wir tolle Christen sind, sondern Christus in uns. Botschafter seiner Stadt. Was für eine Ehre. Sag mal das zum Nachbar. Hey, du bist berufen. Vom Sohn Gottes bist du berufen. Könnt ihr mal schnell machen. Warum beugen wir uns vor dieser Welt? Ich sage euch, wir Christen beugen uns oft vor dieser Welt, als ob wir keine Botschaft haben. Meine Frau und ich, wir haben uns vor ein paar Monaten entschlossen, nein, wir möchten das gerade heraus sagen. Wir möchten das ganz neu verkündigen. Vor allem bei den Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir haben einen Besuch gehabt von Japan, 4 Wochen lang. Der kam, 2,5 Jahre Christen in England, sich bekehrt, hat irgendwo telefoniert. Einen Tag später stand er schon vor der Haustür oder ich musste ihn abholen. Und er hat 4 Wochen bei uns mitgelebt. Und das hat uns herausgefordert, wie radikal er Jesus nachgefolgt ist. 2,5 Jahre Christ. Wir müssten ihm auch einige Dinge erklären, selbstverständlich. Aber er ist immer nach Hause gekommen, hat in Esslingen dort so Sprachstudium gemacht. Dann ist er wieder zu spät gekommen, hat gesagt, es war noch so viel Zeit für das Evangelium. Das vergesse ich nie mehr. Der hat einfach die Leute angequatscht, habe ihn zum Fußball mitgenommen und er hat bis nachts um 11 mit denen von Jesus erzählt. Und es hat mich herausgefordert oder uns herausgefordert, ja, wir möchten wieder kühner werden. Interessant, dass viele Christen, die ihn auch miterlebt haben, sind fast nicht zurechtgekommen mit ihm. Aber wir haben uns entschlossen, mutig zu sein und diese Botschaft zu leben und zu verkündigen. Meine Frau, ich habe immer gedacht, ich bin Evangelist, aber jetzt merke ich, meine Frau ist es noch viel mehr in ihrem Umfeld, wie sie immer wieder Türen sich öffnen und sie von Jesus erzählt. Sie hat Kontakt, das erzähle ich euch, wie das manchmal ganz anders aussehen kann, wie wir das manchmal denken, dass wir einen Fuß in Menschen hineinbringen oder dass wir von Jesus erzählen können. Sie hat Kontakt zu einem schönen Modegeschäft in Calw und geht mit denen auch mit einer Frau da oft essen. Als einzige Christin und manchmal fühlt sie sich komisch, mit einem Menschen oder mit einer Frau essen zu gehen. Die haben so andere Themen. Und doch ist es wichtig, dass sie das macht und dort verkündet. Und dieser Laden, dieses Geschäft hat ein großes Problem, dass sie unheimlich viel gestohlen werden. Also praktisch, da ist eine Frau von einem Richter, die stiehlt da. Beste Kunden, das Problem ist, die kauft auch viel ein und die Kamera nimmt es zwar auf, aber wie gehst du damit um in dieser Stadt? Hat echt große Probleme. Und Sabine hat es immer erzählt, ich habe dann irgendwie spontan aus dem Bauch raus gesagt, da müssen wir einfach hingehen und zu beten, um dass das aufhört. Und so wie sie halt ist, hat sich das letzte Mal ergeben zu der Besitzerin, hat sie gesagt, weißt du, wir kommen, wenn du möchtest, wir kommen zum Beten, dass das aufhört. Das ist eine Ungerechtigkeit. Und Gottes Reich, wir sollen eintreten für Gerechtigkeit. Und die hat ja gesagt. Na ja, ich dachte, Scheiße, was sollen wir da beten? Habt ihr das schon jemals im Kaufhaus eingeladen worden, um dass der Diebstahl aufhört? Mutig. Ich habe das nur aus dem Bauch raus gesagt. Und Sabine sagt dann, du hast es gesagt. Also musst du auch wissen, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen auf Wasser. Aber ich weiß, wenn dort Jesus eingreift und es aufhört, vielleicht stellt er seine Engel auf. Keine Ahnung, wie er es macht. Das ist nicht meine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu beten, hier das Reich Gottes zu proklamieren. Und dann wird er das tun, was er tun möchte. Und ich glaube, wenn das aufhört, dann ist diese Frau nicht mehr weit von Jesus entfernt. Und wir müssen hinhören, wir müssen dort mutig werden, wir müssen vor allem etwas proklamieren, dass Christus in uns wohnt, dass wir dieses Evangelium leben wollen, wo immer wir unseren Fuß hinhalten. Du bist nicht berufen, nur einen Job zu tun oder Geld zu verdienen. Wir Christen sind immer Botschafter an Christi Stadt. Und ich möchte dich ermutigen, wie kann das in deinem Arbeitsfeld ausschauen? Wie kannst du Menschen oder deinen Nachbar einladen? In jeder Kultur ist es so, dass Menschen gerne essen. Das benutzt auch der Alpha-Kurs. Lade doch einfach deine komischen Nachbar ein, die dich für einen religiösen Spinner halten. Wenn wir nicht mehr verkrampft sind, wenn wir wissen, dass wir eine Botschaft zu verkündigen haben, dann werden diese Menschen nervös. Wenn wir uns nicht entschuldigen, dann müssen diese Menschen mir erklären. Wie mich, wenn ich mit Menschen rede, dann sagen sie oft, wie kann man heute noch daran glauben? Dann sage ich als Antwort, weißt du, ich halte das, was du für wahr hältst, das ist naiv. Ich habe so viel mit Gott erlebt, dass ich gar nicht mehr nicht glauben kann. Und dann merke ich, wie Menschen dann wirklich zuhören. Wenn wir mit einem Bewusstsein auftreten, dass unser Gott ausreicht, dass er genügt, dass er unser Leben verändert hat. Und es ist ja wichtig, dass wir sagen, Jesus, wo willst du mich noch verändern? Wo willst du mich noch heil machen? Wo willst du mich in diesen Prozess der Veränderung hineinbringen? Dritter Punkt war das, Christus lebt in dir. Und wenn du ihn loslässt, wenn du ihn verkündigst und lebst, dann wirst du Früchte erleben. Wenn jemand krank ist, dann bet einfach für ihn. Egal, ob der jetzt geheilt wird. Wir machen uns so viel Gedanken, ob jetzt wirklich Gott dann den heilt. Mache ich mir keine Gedanken. Unser Auftrag ist, für Kranke zu beten. Warum nicht am Arbeitsplatz? Warum nicht bei unseren Nachbarn? Wir haben das auch erlebt, dass eine Frau, da hat sich der Mann, es war früher eine Nachbarin, da hat sich der Mann das Leben genommen. Und es war eine ganz, ganz intensive Zeit. Und aber wir haben noch nie einen Menschen so erlebt. Vorher nichts mit dem Christentum am Hut. Wir haben noch nie einen Menschen erlebt, der uns so radikal immer wieder gebeten haben, für die ganze Familie zu beten. Jedes Mal, wenn wir sie getroffen haben, haben wir noch beten müssen. Das macht niemand aus der Gemeinde von mir. Niemand sagt, wenn du zum Essen kommst, jetzt musst du mich noch segnen. Aber diese Frau, wo Jesus nicht kannte, hat gesagt, ihr müsst für uns beten. Nur Jesus kann uns helfen. Mittlerweile kann sie selber beten, hat sie Jesus kennengelernt. Das war für uns so, wir waren ohnmächtig in dieser Familie. Wir haben gesagt, Herr, wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir können nur noch beten und um Hilfe rufen. Aber das hat ausgereicht, dass dieses Reich Gottes in ihr Leben hineingebrochen werden. Wir denken oft, wir müssen den Menschen so viel bringen. Stimmt nicht. Und da möchte ich zum Schluss kommen. Dieses Prinzip der Saat und Ernte. Jackie Pullinger hat einmal gesagt, die westlichen Christen sind so fixiert auf die Ernte, dass sie das Säen vergessen. Wir haben so viele Bücher, wie Evangelisation funktioniert, und ich habe sie fast alle studiert. Aber wenn wir nicht säen, wenn wir nicht ein Zeuge von Jesu Christi sind, wenn wir das erzählen, was wir erlebt haben, das reicht schon aus. Wir müssen eine Ernte vorbereiten. Lukas 5 ist diese herrliche Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern begegnet. Sie sind ja Fischer, Petrus war Fischer, und sie haben nichts gefangen. Und Jesus geht mit ihnen und bringt in ihr Leben einen Perspektivenwechsel. Und in dieser Geschichte lesen wir, wie Petrus dann sagt, Jesus, das hat nicht funktioniert. Wir haben die ganze Nacht gefangen. Wir haben gar nichts gefangen. Und Jesus sagt ihnen, jetzt fahren wir nochmal heraus. Und wir spüren ein bisschen, wie Petrus diskutiert vom Verstand heraus. Das kann doch nicht funktionieren. Am Tag, man fischt bei Nacht. Und ich weiß ganz genau, wo die Fische sind, aber wir haben nichts gefangen. Vielleicht hat er gedacht, es gibt gar keine Fische mehr in diesem ganzen See. Manche Gemeinden meinen, es gibt gar nichts mehr zu fangen. Totaler Unglaube da. Und Jesus sagt und überstimmt ihn und sagt, jetzt probieren wir es nochmal. Und gibt diesem Petrus einen Perspektivenwechsel. Und ihr kennt diese Geschichte. Das Wunder passiert und das Boot ist voll. Im Johannes lesen wir die nochmal eine Geschichte vom Fischen. Das ist dann nach der Auferstehung wieder Resignation bei den Jüngern. Die sollten Menschen fischen, haben wieder nichts gefangen. Aber diesmal hat Petrus schon gelernt. Er diskutiert nicht mehr mit Jesus herum. Hat ihn am Anfang gar nicht richtig erkannt, aber Jesus sagt, wirf die Netze rechts raus. Als ob das einen Unterschied macht. Aber er wollte nur gehorsam. Und Petrus sagt, wenn du es sagst, dann tun wir's. Und ich möchte euch ermutigen, eure Netze nochmal auszuwerfen, als ganze Gemeinde und Einzelpersonen. Vielleicht seid ihr bei euren Freunden, bei euren Verwandten, habt ihr völlig investiert und ihr habt nichts gesehen. Kenne ich auch. Kein Problem für Gott. Aber wenn er sagt, werft die Netze nochmal aus, wenn wir uns verbinden mit dieser Not, die auch Gott über deine Verwandten, über deine Nachbarn, über die ganze Gemeinde hier in Bretten hat, wenn wir uns dort verbinden und wenn er sagt, schmeißt die Netze rechts raus, dann werden wir eine Ernte einfahren. Wir sind schon oft dazu beschäftigt, dass wir die Netze gar nicht auswerfen, weil wir diskutieren, es funktioniert eh nicht in Deutschland. Aber ich habe festgestellt, wenn wo immer wir es schaffen, dieses Evangelium zu kommunizieren, dort wird Früchte entstehen. Habe ich wirklich erlebt. Das Problem ist, dass wir gar nicht an die Menschen hinkommen, um von ihnen, von Gott, von Jesus erzählen zu können, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Oft sind wir viel zu weit weg. Das Prinzip der Saat und Ernte. Wenn wir reichlich säen, werden wir auch reichlich ernten. Schau nicht auf die Ernte, gleich auf das Ergebnis, sondern fang an zu säen. Fang an, im Willen Gottes zu leben, das Leben Jesu hervorzubringen. für Kranke zu beten, ein Ohr zu haben für die Bedürfnisse der Welt und dann hineinzusprechen, Antwort zu geben. Dieses Prinzip der Saat und Ernte ist im Reich Gottes wichtig. Wenn wir nicht säen, werden wir auch nicht ernten. Und der Hauptgrund, warum Christen nicht säen, dass sie sagen, ich habe ja nichts zu geben. Hat es jemand von euch schon mal gesagt? Niemand, ihr seid eine gute Gemeinde. Was soll ich den Menschen bringen? Ich bin ja selber noch in einer Krise, bin ja selber noch in Herausforderungen, bin ja selber noch nicht so, wie ich sein wollte. Aber was hat Jesus mit seinen Jüngern gelehrt? Diese Geschichte, wo die Jünger 5000 mal 4000 Leute, wo sie speisen sollten, und da war eigentlich dieses das Unmögliche zu machen. Und eigentlich haben die wahrscheinlich die Jünger keinen Bock mehr gehabt. Jesus den ganzen Tag gelehrt, eigentlich wollten sie nach Hause gehen, und dann sagte diesen herausfordernden Satz zu seinen 12 Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen. Eigentlich müssen wir das aus der Bibel streichen. Und es ist diese wichtige Lektion von Saat und Ernte. Wenn wir dastehen und der oder als Gemeinde oder Einzelperson und sagen, wir haben dieser Welt nichts zu sagen, dann wird uns Jesus nicht gebrauchen können. Und diese Geschichte von der Speisung der 5000 lehrt Jesus uns was Wesentliches. Es ist nicht entscheidend, was du hast, sondern es ist entscheidend, was Jesus aus dem Wenigen macht, was du ihm gibst. Und das ist für mich ein Prinzip, wenn ich manchmal nur zwei Brocken jemand vom Reich Gottes erklären kann. Vielleicht kommt jemand anders, erklärt ihm weiter. Vielleicht ist das der Schritt, wo er braucht. Aber wenn wir das sehen und sagen, wir haben nur ein bisschen Brot, stinkende Fische, wir haben nichts zu sagen, sind selber so Fischlein-Christen, wir haben nichts zu bringen, dann wird nichts hervorbringen. Ich habe in meinem Leben gelernt und möchte mehr lernen, auf das zu schauen, was er aus dem Wenigen macht. Das bedeutet Glauben. Und wenn ihr heute Morgen merkt, ihr schaut oft auf die Ergebnisse, dann hör auf diese Ergebnisse zu schauen, sondern fangt nochmal ganz neu, das, was Gott euch gegeben hat, auf seinen Altar zu legen und zu sagen, Herr, nimm es, benütze es. Ich glaube daran, dass aus dem Wenigen, was wir haben, eine riesige Menschenmenge versorgen kann, eine riesige Ernte einzufahren. Darum brauchen wir auch nicht unter Druck kommen und denken, wir müssen alles erklären können, müssen wir alles perfekt machen. Nee, wenn wir das geben, was er uns gegeben hat. Dann muss es segnen und dann wird es hervorbrechen. Ich möchte jeden Einzelnen heute Morgen herausfordern, auch wenn du denkst, du bist kein Evangelist, kannst du dir mal von Jesus irgendwas sagen, dann möchte ich dich herausfordern, das, was der Herr dir gegeben hat, dass du das nimmst und sagst, Herr, wo willst du das einsetzen? Ich habe dieses Prinzip, wer gibt, dem wird gegeben werden, das ist das Reich Gottes. Wenn wir anfangen, den Menschen das zu geben, dann werden wir Früchte sehen. Werden Menschen berührt werden. Und ich empfinde das so, dass man einfach auch vielleicht aufstehen oder nach vorne kommen könnt. Vielleicht kann auch Lobpreis noch ein bisschen spielen. Dass wir Zeit vom Gebet noch nehmen. Die Dinge festmachen. Dass der Herr in unserem Leben einen Perspektivenwechsel gibt. Es geht nicht um uns, dass unsere Bedürfnisse in dieser Gemeinde gestillt werden, sondern es geht, damit die Botschaft von Jesus durch diese Gemeinde hinein in diese Stadt getragen wird. Und oft ist es so, dann werden auch unsere Bedürfnisse gestillt werden.